Der Anfang dieses Psalms beginnt so. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. So, wo ist diese Geschichte? Hat wer nachgeschaut von euch? Nein, wo die Geschichte ist, das ist der erste Vers dieses Psalms, aber das, auf was er sich bezieht. Also, Gott sei Dank habe ich ja alle Bibeln und so auf meinem Computer und Suchmaschine und dann habe ich mal gesucht, wo das ist. Und dann werde ich fündig im 1. Samuel. Und da besteht Folgendes. 1. Samuel 21, 11 bis 16 berichtet davon, dass der David auf der Flucht war. David war damals nur jung, schon zum König gesalbt, aber noch nicht König. Saul war noch König. David war also auf der Flucht und zwar vor seinem König Saul, der zufälligerweise auch sein Schwiegervater war. Saul verfolgt ihn, weil er eifersüchtig auf ihm ist. Er will David tot sehen. Der gelangt schließlich in die Philisterstadt Gath. Leute, sie haben diese Stadt gefunden, ausgegraben. Es war die größte Stadt damals in dieser Region in Judäa. Und auf dem linken Bild zeigt es quasi die Grundfeste und am rechten ist eine Luftaufnahme, das war ein riesengroßes Tor, eine riesige Befestigungsanlage. Die Stadt war einen halben Quadratkilometer groß, das war für damalige Verhältnisse riesig. Dort, also er flüchtet sich in diese Philisterstadt und wird als Kriegsheld Israels erkannt. Die haben gewusst, ui, das ist der, der uns in Goliath erschlagen hat und noch viele tausend mehr. Jetzt denkt er sich, scheiße. Die wissen jetzt, dass ich quasi der Schlechter von ihrem Volk bin. Was mache ich jetzt? Und weil er die Rache dieses Stadtkönigs Achish fürchten muss, stört er sie wahnsinnig. Warum? Weil Wahnsinnige einen besonderen Status gehabt haben. Die sind fast verehrt worden, weil man hat gedacht, oh, da spricht Gott durch sie. Also Wahnsinnige waren irgendwie besonders Gesegnete von Gott. Würde man halt nicht sagen, aber ja. Tatsächlich lässt sich dieser König Achish täuschen und jagt ihn David davor mit der Anmerkung, er hätte genug Verrückte um sich. nicht sehr schmeichelhaft für seinen Hofstaat. Fakt ist, er darf gehen. So, wer jetzt aufmerksam mitgelesen hat, irritiert hoffentlich Folgendes. Warum wird da von Achish erzählt, wenn doch im Psalm Abimelech steht? Ist das schon mal aufgefallen? Liegt da eine Verwechslung vor? Nein, inzwischen weiß man nämlich, dass unter den Philistern der Begriff Abimelech, das heißt Vater des Königs, vor allem als Titel für Könige verwendet worden ist. So wie in Ägypten das Wort Pharao, das heißt ja nur König, Pharao und dann kommt der Name. Und der Name dieses Königs war Achish. David darf also die Stadt Gath unbehelligt verlassen und flüchtet weiter. Er braucht einen Ort, wo er sie verstecken kann, vor seinem Schwiegervater. Und dann steht im 1. Samuel 22, 1 und 2, da verließ David die Stadt Gath und floh in die Höhle Adullam. Als aber seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, die sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Jetzt versetzt sich einmal in die Lage von David. Jemand trachtet dir nach dem Leben. Wir können uns das nicht vorstellen. Du schon, gell? Mhm. Du weißt, wie das ist. Wir wissen es nicht. Welche Gefühle löst das aus? Versuch das mal zu empfinden. Du hast Todesangst. Du musst dich verstecken. Angst, Wut, Panik, Unsicherheit. Schaffe ich das, dass ich mich verstecke? Komme ich an einen sicheren Ort? Und dann zieht er sie in ein Höhlensystem zurück, das Adullam heißt. Und Adullam bedeutet abgeschlossener Ort oder Schlupfwinkel. Und dort schreibt er ein paar Psalmen. Nicht nur den 34. Psalm, sondern also den 56. und den 57. Und einen Teil von dem 57. kennen wir als Lobpreislied: Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, das der Harald vertont hat. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig. Ich habe überlegt, ob ich singe, aber ich tue es nicht. Da seht ihr links Von oben sieht man eigentlich gar nichts und rechts zeigt es, wie so ein versteckter Eingang ausgeschaut hat. Da ist ein Stein draufgelegen, den hat man halt dann weg da müssen, aber wenn du dann reinkletterst, wie machst du das zu, dass die Verfolger nicht finden? Und lang bleibt David dort nicht alleine. Bald kommt seine ganze Familie nach, inklusive Mom and Dad. Und dann noch andere Männer. Menschen, die wahrscheinlich auch von Saul verfolgt worden sind, die in Not waren, die sie verschuldet haben und nicht in Schuldknechtschaft kommen wollten, die verbittert waren, die einfach am Boden waren. Kurz gesagt, ein armseliger Haufen. Aber alle verbindet eine Hoffnung. Irgendwann wird der Saul tot sein und David wird König werden. Also sind wir jetzt schon auf seiner Seite. Sie wissen, David ist schon gesalbt, aber der Kerl ist so gottesfürchtig, dass er sich nicht an seinem König vergreift. Er sich nicht einmal wehrt gegen ihn. Er flüchtet nur vor der Verfolgung und versteckt sie. Aber er rührt diesen Gesalbten des Herrn nicht an. Zwei Kapitel weiter kommt dann die Geschichte, wo er in der Höhle ist, wo Saul schläft und er schneidet ihm nur den Zipfel vom Gewand ab und sagt, da schau her, ich habe dein Leben verschont. So stehe ich zu dir, ich bin loyal und ich achte das den Gott eingesetzt hat. Er tastet ihn nicht an und er wartet geduldig bis auf den Tag, wo er König sein wird. Und das wird erst sein, wenn Gott sagt, so Saul, deine Zeit ist um, ich nehme dich zu mir, du stirbst dann erst. Er wartet, obwohl er gesalbt ist und weiß, dass das einmal sein Königreich sein wird. So, jetzt hat er da 400 Leute in dieser Höhle. Was mache ich mit so einem Haufen? Frustriert, verbittert, ohne Perspektive. Er führt sie in die Anbetung. Er führt sie in die Anbetung. Er richtet ihren Blick nach oben zu dem lebendigen Gott. Nicht die Verfolgung steht im Mittelpunkt, sondern der Gott, der sich um die Gedemütigten, um die Schwachen, um die Frustrierten, um die Traurigen, um die Enttäuschten, um die Verbitterten, um die Pleitegegangenen kümmert. Johnny, ist das Nummer 4? Okay. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Zuerst bleibt er bei sich, geht mit gutem Vorbild voran. Dann preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Warum? Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden, strahlen wie die Sonne, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Wer bereit ist, in schwierigen Zeiten den Kopf zu heben und tatsächlich Gott zu suchen, wird erleben, dass er sie finden lässt. In den Zeiten der größten Not kennen wir diesen übernatürlichen Trost, den man nicht erklären kann, den es aber tatsächlich gibt. Und jeder, der schon in der Situation weiß das, kann man diesen übernatürlichen Trost erleben und der Zuversicht ausstreuen, dass sie andere fragen, wie geht das? Dir geht's doch gerade so schlecht, du hast dies und jenes erlebt. Aber wenn du diesen Gott anschaust, zaubert es ein Lächeln auf dein Gesicht. Wenige sind wie David, dass sie das von sich aus schaffen. Die meisten brauchen einen zweiten und einen dritten. Eine Gruppe, einen Hauskreis, die Gemeinde, die sagt, komm, halt durch, es wird besser werden. Dann schreibt er weiter, als einem Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn lagert sich um die her. Das müssen viele Engel sein. Rundherum. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das heißt, zum Anfassen. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Das sagt er seinen 400 Leuten. Ja? Saul ist der, der reich ist und gerade also alles zur Verfügung hat. Und er sagt, der wird darben, uns wird es gut gehen. David holt seine Leute in ihrer Situation ab und hilft ihnen, sie zu fokussieren. Er bewahrt sich und die Seinen davor, dass sie den Kopf einfach nur in den Sand stecken und sie gegenseitig vorjammern, wie ungerecht doch nicht das Leben ist. Im Gegenteil, er ruft sie dazu auf, sie zu erinnern, wie gut Gott ist und wie sehr er für sie sorgt. Und jetzt sage ich euch mal, wie diese Höhle ausschaut. Schaut sich das an. Das sind Taubennester. Das heißt, es ist ein riesiges Höhlensystem und es gibt mehrere auf der Erde, aber in Judäa gibt es ein riesiges Höhlensystem und das ist die Höhle Adullam. Und das heißt, wo es Tauben gibt, gibt es Eier und Fleisch. Da gibt es teilweise Quellen drinnen, wo dann auch Bäume wachsen und Grünzeug wächst und vielleicht Beeren oder keine Ahnung, was dort im Boden nur vorhanden ist. Das heißt, sie haben Fleisch und sie haben Wasser. Es gibt sicher ein trockenes Gestrüpp zum Feuer machen, damit man das braten kann. Das heißt, Gott versorgt sie. Und David verbreitet Hoffnung. Und Hoffnung ist die wirksamste Waffe gegen Depression und Verbitterung. Und dann sagt er, also Leute, schaut her, wir sind gut versorgt, es geht uns nicht schlecht. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also wenn man schon nichts zum Tun hat und da in der Höhle herumlungert, was tun wir? Lernen wir etwas. War das unser erster Gedanke, wenn es uns mal nicht so gut geht? Wir vielleicht krank im Bett liegen, jetzt lernen wir die Furcht des Herrn. Aber er denkt sich, das, was ich gelernt habe, kann ich weitergeben. Das, was ich mit Gott erlebt habe, gebe ich weiter. Und dazu gehört, dass Gottes Furcht die Quelle von Lebensfreude ist. Es ist uns oft anders erzählt worden. Du musst die 10 Gebote halten. Nein, also Gottes Furcht ist die Quelle von Lebensfreude. Nur dort finde ich wahre Freude. Hoffnung hat den Weg gebahnt, aber Ehrfurcht vor Gott bringt jetzt auch noch diese tiefsitzende Freude. Und dann stellt er die Frage, die wahrscheinlich jeder von uns mit einem lauten Ja beantworten möchte. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage sehen? Ja. Na, wer denn nicht? Und dann kommt die Praxis. Was braucht es denn dafür? Dann, der Anne schreibt er, dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch vom Bösen ab und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. In diesem Kontext steht dieser Satz. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufe hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Also habt ihr immer im Hintergrund 400 Leute, die vor dem König fliehen und darauf warten, dass sie die Situation ändert. Ja? Wir müssen den Kontext im Hinterkopf haben. Hüte eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. David weiß, wovon er spricht. Er ist kein unbeschriebenes Blatt. Weil wenn man 1. Samuel 21 von Anfang an liest, merkt man, dass er den Priester belügt. Er ist ja gerade von Saul geflüchtet und geht zum Priester Ahimelech. Und der sagt, was machst denn du alleine da? Weil er war ja Kriegsherr. Normal hat er seine Heerschar oder die Menge der Kriegsmänner, die mit ihm sind, die ihm unterstellt sind, sind normalerweise mit ihm. Und er sagt, ach, ich bin im Auftrag des Königs unterwegs, leider habe ich keine Zeit mehr gehabt, dass ich mein Lunchpaket schnüre und deswegen brauche ich da deine 5 Schaubrote. Der gibt es ihm und dann sagt er, übrigens, ich habe keine Zeit gehabt, meine Waffen mitzunehmen. Hast du irgendein Schwert da im Tempel? Er sagt, ach ja, zufällig wird da das Schwert Goliaths aufbewahrt, den du damals besiegt hast. Ja, das wird schon reichen, gib mir's. Diese Lüge des David kostet später nicht nur dem Priester Ahimelech das Leben, sondern allen anderen 84 Priestern und den ganzen Ort Nob. Frauen, Männer, Kinder, Säuglinge, Rinder, Esel, Schafe. Der Saul hat ein ganzes Dorf ausgemetzelt und die gesamte Priesterschaft dieses Ortes, weil er glaubt hat, dass der Ahimelech gewusst hat, dass der David geflohen ist. Hat aber nicht. Er hat mit seiner Lüge hat er den Tod von hunderten Personen und Tieren verursacht. Harte Konsequenz für eine Lüge. Es steht dann nachher nur, das war alles meine Schuld. Es tut mir leid. Also ich glaube, dass es ihn zutiefst getroffen hat, weil der David hat ein weiches Herz gehabt. Der hat eigentlich gewusst, was gut und richtig ist, aber hin und wieder, ja. Beachtenswert ist, dass in der Bibel immer mal wieder ein Akzent auf unsere Zunge und unsere Worte gelegt werden. Wie viel Ärger, Frust, Trauer, Verbitterung könnten wir einander sparen, wenn wir es schaffen würden, unseren Mund zu halten und nicht alles rauszulassen, was uns gerade im Kopf herumgeht. Oder wenn uns was ärgert, dass wir 2 Tage, 3 Tage, eine Woche drüber schlafen, bevor wir den anderen damit konfrontieren. Ein entgiftetes Miteinander ist nur möglich, wenn man keine falschen Aussagen tätigt. Keine neidvollen, keine bitteren, keine wertenden Bemerkungen. Wenn Hohn und Spott keinen Platz mehr in unseren Beziehungen haben. Beachte. Gibst mir du die nächste. Erst wenn die eigene Friedlosigkeit überwunden ist, kann das Suchen nach Frieden tatsächlich von Erfolg gekrönt werden. Erst wenn die eigene Friedlosigkeit überwunden ist, kann das Suchen nach Frieden tatsächlich von Erfolg gekrönt werden. Was heißt es? Wenn in dir kein Friede ist, der Friede führst, wirst du schwer da, mit anderen in Frieden zu leben. Und das, was du sagst, zeigt, wie es in dir ausschaut. Also wenn mich wer beschimpft, sagt es mehr über den aus, der mich beschimpft, als über mich. Darum ist innere Heilung so notwendig. Sie wendet die Not. Der Frieden kann sie dann ausbreiten. Aber, Überraschung, diesen Psalm gibt es nicht nur im Alten Testament. Wir haben erklärt, damals an der Geschichte von Achsa und ihrem, wie heißt der, Mann, Obed? Ja, irgendwie so. Wenn ein Text öfter wie einmal vorkommt, wortwörtlich, was ist dann damit? Wichtig, genau. Und jetzt wacht's mal zu. Petrus schreibt in seinem ersten Brief an alle Gläubigen, sind wir da mitgemeint? Ja. An alle Gläubigen. Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Auf gut Deutsch, Satz eines Sinnes, strebt nach demselben, habt ihr dasselbe zu. Satz voller Mitgefühl. Das heißt, ich denke und fühle mich in die Situation des anderen eine und betrachte die Situation aus ihrem Blickwinkel, der logischerweise anders ist als wie meiner. Ob ich da stehe oder da drüben, macht einen Unterschied. Seid liebevoll, seid barmherzig. Das heißt Erbarmen, das aus dem Herzen kommt, nicht richtend. Seid demütig, das heißt, ich überhebe mich nicht über den anderen und denke nicht, dass ich besser bin wie der andere. Sondern ich stelle mich unter und hinter jemanden und hilf auf und ermutige. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie, denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Es braucht einen Entschluss unsererseits zu lernen, unsere Zunge zu zähmen. Auf Schmähung nicht mit Schmähung zu reagieren, auf Verleumdung nicht mit Verleumdung zu reagieren. Wie schnell passiert das in der Firma? Auf Beschuldigung nicht mit Beschuldigung. Wie gern wird jeder von uns zurückschlagen? Na, dir sage ich es aber. Das ist unsere natürliche Reaktion. Aber wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern lernen, das Gute zu tun, nämlich zu segnen. Segnen ist das Positive aussprechen, den Nächsten loben. Es gibt in der Leiterschaftsschulung die 101%. 100%, ich bin mit dir, und das 1%, das sehe ich, wo du einen Schritt besser geworden bist. Und den lobe. Und dann kommt der Nächste und dann der Nächste. Übe, wenn es sein muss, konstruktive Kritik und bitte Hilfe an. So, und jetzt kommt der Petrus mit der Begründung, warum er einer das sagt, und sagt, denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er zitiert diese drei Verse aus dem 34. Psalm. Tue das Gute ist genau das. Segne. Verfolge den Frieden oder jage dem Frieden nach ist genau das. Segne. Strebe nach Frieden ist genau das. Segne. Und zwar in Wort und Tat. Das hebräische Denken mahnt immer, dass das, was ich denke, sich in Taten ausdrückt. Wenn sie das jeder zu Herzen nimmt, dann bricht Frieden aus. Oder? Wenn sie das jeder, das geht gar nicht anders. Und mir freut da bei diesem, dass die Engel des Herrn sie umgeben haben, immer die Weihnachtsgeschichte mit die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Wenn Frieden ausbricht, dann ist Gottes Herrlichkeit sichtbar unter uns. Und im 1. Mose sagt er tatsächlich, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist unser Auftrag. David ist in dieser Verfolgungssituation, als er diesen Psalm schreibt. Und es gäbe ihm ans Leben. Es war nicht witzig. Damals waren die Zeiten rauer, als wie jetzt in Österreich. Und trotzdem sagt er, schlag nicht zurück. Zieh dich zurück und segne. Sprich was Gutes aus.